Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir stellen uns heute zur Predigt und zur Konfirmandenprüfung unter die schönen Worte des 23. Psalms. Und ich bitte euch, liebe Konfirmanden, den Psalm einmal aufzusagen. Der Herr ist mein Hirte.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Amen. Der dreieinige Gott segne sein Wort an uns und an unseren Konfirmanden. Habt ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist gut, wenn ihr euch einmal ganz kurz vorstellt, wie ihr heißt und wo ihr herkommt, dann weiß die Gemeinde auch Bescheid. Fängst du an, Johanna?
Ich heiße Johanna Hausdorf und komme aus Großradisch.
Ich bin Maria und komme hier aus Weigersdorf.
Ich heiße Hendrik Fürtsche und komme aus Großradisch.
Wunderbar, sehr gut. Wir haben den Predigtext gehört und wir wollen nun diese Worte aus diesem gefühlt 3000 Jahre alten Psalm anfüllen durch viele Dinge, die die Konfirmanden gelernt haben, dass wir erkennen, was alles in diesem Psalm drinsteckt. Ja, wenn wir uns das angucken, ihr müsst es jetzt beschreiben, was ihr dort seht, damit die das oben auch sehen. Jetzt ist es gemalt, ein Ausmalbild. Was ist drauf, Johanna?
Es ist ein Hirt drauf und Schafe.
Ja, ein Hirte und Schafe. Für wen steht der Hirte? Ganz allgemein.
Also für Jesus, für
Gott. Genau, im Neuen Testament für Jesus und im Alten Testament?
Ja, für Gott.
Für Gott, genau, der noch nicht als Jesus Christus offenbart war. Ja, und dazu lesen wir im 100. Psalm: Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das heißt, man kann sich als Schaf nicht sagen, ich bin jetzt mal ein Schaf im Volk Gottes, sondern Gott hat uns gemacht. Oder das, ja, wer ist denn das Volk im Alten Testament? Welches Volk ist denn das?
Das Volk Israel.
Das Volk Israel. Es sind nicht die Germanen, die irgendwo noch auf ihren Bäumen sitzen. Es ist das Volk Israel. Und andere konnten nicht einfach sagen, der Herr ist mein Hirte. Ne? Es war das Volk Israel. Und es hat, genau, das könnt gucken, stimmt, Volk Israel. Und so war das, dass eben Gott sich ein Volk erwählt hatte, bis etwas ganz Besonderes passiert ist. Zwar sehen wir hier die Kreuze, den Berg Golgatha. Und jetzt frage ich mal die Gemeinde, dass die auch wach wird, welcher Bibelvers diesen Hirten mit den Schafen, welcher Bibelvers die Hirten und das Kreuz zusammenbringt. Max? Wunderbar. Habt ihr gehört? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt, du hast auch gleich deine Prüfung bestanden. Genau, das ist ganz entscheidend, dass der gute Hirte nun sein Leben lässt. Wer ist denn dieser gute Hirte, der das sagt? Dass die Antwort immer richtig ist.
Jesus.
Jesus, genau. Danke. Und weil der sein Leben gelassen hat, was bedeutet das für uns? Was heißt das, dass er dort am Kreuz gehangen hat?
Dass er uns unsere Sünden vergeben hat und wir gerettet sind.
Dass wir gerettet sind, dass er uns die Sünden abgenommen hat, getragen hat, vergeben hat und wir zu ihm gehören. Genau, und deshalb weil er uns erlöst hat und uns hinzugenommen hat zu dem Volk Gottes, den Zaun abgerissen hat, der dazwischen war. Ne? Die Schafe werden ja immer durch Zäune getrennt und Jesus hat diesen Zaun abgerissen, der zwischen den Heiden und dem Volk Gottes war. Deshalb können wir jetzt sagen, Hendrik, lies mal vor.
Jesus Christus ist mein Herr.
Jawohl, das ist der ganz entscheidende Satz und ihr sagt, wenn ihr konfirmiert werdet, sagt ihr nichts anderes als diesen Satz. Jesus Christus ist mein Herr. Und darum dürft ihr jetzt auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. So, Jesus Christus ist mein Herr. Das ist wunderbar erklärt, was das bedeutet und warum das so ist, in der Erklärung Martin Luthers zum zweiten Glaubensartikel. Emma, kannst du den einmal aufsagen? Ich glaube an Jesus Christus. Was ist das?
Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen, von allen Sünden und vom Tode und vom Teufel,
von der Gewalt des Teufels,
nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist erstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit, das ist gewisslich wahr.
Vielen Dank. Da ist das drin. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, weil er mich erlöst hat. Wir haben eben gehört, dass in dem Psalm steht, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu Schafen seiner Weide, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und so ist das auch heute noch, dass wir nicht selber in uns Glauben machen können, Glauben schaffen können. Und das ist wunderbar zum Ausdruck gebracht in der Erklärung zum dritten Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist. Was ist denn das, Henrik?
Ich glaube an den Heiligen Geist. Einer. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben, noch zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet und im rechten Glauben geheiligt und erhalten.
Wunderbar, sehr schön. Da hören wir, wie wir zum Glauben kommen, nämlich der Heilige Geist wirkt an uns durch seine Mittel, die Christus selbst eingesetzt hat, voran die Predigt des Evangeliums. Da sagt der Apostel Paulus, durch die Predigt des Evangeliums wird uns der Heilige Geist dargereicht. Und das ist wunderbar und darauf verlassen wir uns und darum laufen wir hierher, auf diese schöne Weide. Jetzt haben wir noch einen Bibelvers, wo das richtig schön deutlich wird, dass es eben allein Gnade ist, wenn jemand zum Glauben kommt und wenn jemand gerettet wird. Johanna, aus Gnade seid ihr selig geworden. Epheser 2, Vers 8.
Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gnade ist es.
Genau, Gottes Gabe ist es. Und darum können wir nun sagen, der Herr ist mein Hirte. Wir haben gehört, der Herr ist Gott, der dreieinige Gott. Und welches Gebot passt dazu? Hendrik, was sagst du? Fang vorne an einfach. Genau, sag laut. Das erste Gebot, genau.
Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Jawohl, genau. Das heißt, wir sagen, oder Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wir antworten, ja, der Herr ist mein Hirte. Genau, wir haben einen Gott, der tatsächlich in jeder Lebenslage für uns da ist. Der einen Gott haben, das heißt eben alles von ihm empfangen, alles aus seiner Hand annehmen, alles, was wir fürs Leben brauchen und alles, was wir nötig haben, alles von ihm zu erbitten. Das heißt nicht, wenn man irgendwas braucht, nicht denken, oh, ich brauche möglichst viel Geld, sondern wenn irgendwo Not ist, hin zu unserem Gott. Das heißt, einen Gott haben. Und Wenn wir den haben, sagt der Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.
Genau. Und das betrifft tatsächlich erstmal das ganze Leben, den ganzen Alltag. Alles, was wir haben, haben wir allein unserem Gott zu verdanken, dass uns nichts mangeln wird. Zählt mal auf, was seht ihr hier, die oben sehen das nicht? Johanna, was siehst du hier?
Handys, Telefone, Essen, Autos, Schiffe,
genau.
Schöne und...
Genau, die Älteren unter uns kennen das noch, ne? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, Klamotten, alles Mögliche. Genau. Mir wird nichts mangeln. Steht groß unten unter. Man denkt immer, ja, das haben wir uns alles selber verdient, ne? Hier, mein Haus, mein Auto und so weiter. Aber, wenn wir ehrlich sind, ohne unseren Gott hätten wir nichts in der Hand. Alles haben wir ihm zu verdanken. Und was ist denn jetzt, wenn wir plötzlich merken, uns fehlt etwas, wir haben Not, wir brauchen etwas. Was können wir dann tun?
Wir können Gott darum bitten.
Genau, wir können ihn darum bitten. Also wir verlassen mal diese grüne Aue und gehen in das Gebet. Der ganze Psalm ist ja ein Gebet. Und welches Gebet außerhalb der Psalmen hat Jesus selbst uns beigebracht, Johanna? Das bekannteste Gebet.
Das Vater unser im Himmel.
Genau, das Vater unser. Ja, dass wir unseren Gott Vater nennen können. Ich glaube, wenn ein Schaf seinem Hirten vertraut, dann ist das schon ein großes Vertrauen. Wenn wir unseren Hirten Vater nennen können, dann ist das Vertrauen, das wir haben dürfen, noch größer. Hendrik, was heißt denn das, dass wir Gott unseren Vater nennen können? Wie erklärt Luther das im Katechismus?
Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater.
Jawohl. Also, wir dürfen Gott bitten, wie die Kinder ihren lieben Vater. So, und weil er uns versprochen hat, uns zu erhören, brauchen wir nicht mehr verzweifelt zu beten, sondern wenn wir beten, dann ist es so, als würden wir unsere Hände aufhalten und all das empfangen, was Gott uns versprochen hat, sein Licht und sein Leben. Und wenn wir gebetet haben, was dürfen wir dann mit Vertrauen auf Gott sprechen? Als letztes Wort, Johanna?
Amen.
Amen. Was heißt denn Amen, Johanna?
Dass ich soll gewiss sein, solche Bitten sind dem Vater im Himmel angenehm und erhöret. Denn er selbst hat uns geboten, also zu beten und verheißen, dass er uns will erhören.
Amen, Amen.
Amen, Amen, das heißt, ja, ja, so soll es geschehen.
Ja, wunderbar. Das heißt, wenn wir beten, dann können wir das mutig und getrost tun und wissen, wir haben einen Gott, der uns erhört. Ja, wir haben gehört, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass wir ohne ihn nicht glauben können, dass wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind und dass ohne den Heiligen Geist tatsächlich niemand an Jesus Christus glauben kann. Und jetzt haben wir gehört, dass Gott unsere Gebete erhört. Und jetzt ist die Gemeinde wieder dran. Welcher Bibelvers bringt denn unsere Gebete und den Heiligen Geist zusammen? Wir werden immer schwerer. Welcher Bibelvers verbindet unser Gebet und den Heiligen Geist? Wo kommt der Heilige Geist vor? Wenn ich den Anfang sage, wisst ihr es. Nochmal? Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Genau, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wer Johann Sebastian Bach kennt, der kommt an der Motette nicht vorbei. Genau. Das ist herrlich, ne? Gerade dann, wenn wir kaputt sind, haben wir das Gebet nötig, aber gerade wenn wir kaputt sind, fällt das Gebet so schwer. Manchmal können wir gar nicht beten und dann hilft der Heilige Geist unserer Schwachheit auf. Ja, wir haben eben gehört, dass Gott uns erhört wie ein Vater seine Kinder Und dann sagt Jesus, wenn nun ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr, wer weiß, wie geht's weiter? Genau, und zwar welche Gaben? Den Heiligen Geist. Wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wunderbar. Ja, der gute Hirte weidet uns auf einer grünen Aue. Jetzt für alle oben haben wir hier eine wunderbare grüne Aue. Es fällt ein bisschen schwer in dieser Zeit, das anzuschauen, weil es sehr ähnlich aussieht wie das Tal, in dem, wo der Ort Blatten war, der dann verschüttet worden ist. Auch da sieht man, wie sehr wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Egal wie schön unser Leben ist, es liegt doch in Gottes Hand. Also ein grünes Tal mit einem wunderbaren Fluss. Und da steht drauf, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und weiter geht es dann, er erquicket meine Seele. Und da hört man schon, wenn wir auf der grünen Aue geweidet werden, dann geht es nicht nur um diese irdischen Gaben, die wir gesehen haben hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Es geht nicht nur um irdische Gaben, sondern auch darum, dass die Seele erquickt, erfrischt, gestärkt wird, also auch um geistliche Güter. Geistliche Güter, mit denen der Heilige Geist uns versorgt. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz viele geistliche Güter, die wir nicht hätten, wenn Gott sie nicht austeilen würde. Wir wiederholen das noch einmal, wir haben es schon gesagt, wo teilt denn der Heilige Geist seine Gaben aus?
Beim Abendmahl.
Beim Abendmahl. Wo ist das? Hier in der Kirche, genau. Wo noch? Wo reicht er uns den Heiligen Geist da durch die Verkündigung des Evangeliums? Ja, und dann, woran erinnert uns das Wasser?
An die Taufe.
Wir gucken mal. Jawohl. Ein Taufstein. Das heißt, im Heiligen Abendmahl empfangen wir Vergebung der Sünde, Stärkung zum ewigen Leben, in der Predigt den Heiligen Geist. Und nun haben wir, erinnert uns das Wasser auch an die Taufe. Jesus sagt ja sogar, ich gebe euch lebendiges Wasser, das in den Himmel quillt, nicht nur irdisches Wasser. Ja, Emma, was gibt oder nützt denn die Taufe?
Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tod und Teufel und gibt ewige Seligkeit all denen, die es glauben, wie die Worte und Verheißungen Gottes lauten.
Hendrik, wo steht denn das geschrieben? Kannst sagen, im Fenster steht das geschrieben, linkes Fenster. Kann man leider von deiner Stelle aus nicht sehen. Markus 16, Vers 16 beginnt, wer da glaubet und
getauft wird, wird selig werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.
Jawohl, ernste Worte. Eigentlich hätte die Taufe bei uns ganz am Anfang stehen müssen, denn da sind wir ja zum Volk Gottes dazugefügt worden durch die Taufe, dass sie auch sagen können, der Herr ist mein Hirte. Wir werden Kinder Gottes durch die Taufe, wie wir beim Apostel Paulus lesen. Wir ziehen Christus an, wir empfangen den Heiligen Geist, das werden wir zum Pfingstfest wieder hören. Lasst euch taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir empfangen die Vergebung der Sünden, wir werden gerettet. Das steht an vielen Stellen, erstaunlicherweise, weil der wird selig werden, ist wörtlich, der wird gerettet werden, wir werden gerettet. Wie auch die 8 Leute in der Arche gerettet worden sind. Wir werden zu Jüngern, wir werden zu einem Leib getauft, zum Leib Christi, gehören zu Gottes Volk. Und dann sagt der Apostel Paulus, das hattest du vorgelesen, Emma, in der Osternacht, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen
Tod
getauft. Das ist eine verrückte Stelle, aber wer weiß, was das bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist, der kann sich darüber freuen, wenn er hört, ihr, die ihr getauft seid, ihr seid in den Tod Jesu Christi hineingetauft, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, auch wir in einem neuen Leben wandeln, eben mit Christus. Ja, und dieses Wandeln, dieses Gehen, dieses Laufen, dieses Leben, das hat schon begonnen mit unserem Herrn Jesus Christus. Denn welcher Welcher Vers gehört denn hier zu? So rum zu fragen ist immer schwerer. Psalm 23, welcher Vers, Hendrik?
Der dritte.
Die Zahl weiß ich jetzt gar nicht im Kopf, aber sag mal.
Er führt mich auf rechter Straße und
genau, kann es auswählen. Er führt mich auf rechter Straße, das liegt irgendwie auch bei euch in der Familie. Ne? Vom Straßenbau zur Straßenwacht, zur Straßenaufsicht. Es ist eben wichtig, dass die Straßen in Ordnung sind, dass die Leute auch nicht von der Straße abkommen. Ne? Wodurch hält Gott uns denn auf der rechten Straße, Johanna?
Durch die Bibel.
Durch die Bibel, genau. Und ganz besonders?
Und durch die 10 Gebote.
Durch die 10 Gebote, genau. Ich glaube, ihr sagt sie einfach mal alle auf. Würdest du anfangen? Das zweite Gebot, das erste hatten wir schon.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unrecht führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Jawohl. Das dritte Gebot.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Das vierte Gebot.
Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden.
Jawohl. Das fünfte Gebot.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Genau.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist.
Jawohl, jetzt wärst du wieder dran, Johanna. Es gibt noch ein Wort, das Jesus sagt. Ich stelle dich mal ganz groß hier vor, was Jesus sagt. Der sagt nämlich auch etwas, dass er ein Weg ist. Wie geht denn der Vers?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Genau, auch dass wir lesen gelernt haben, soll belohnt werden. Habe ich vorher schon verraten, dass man den Vers ablesen kann. Genau. Ja, wunderbar. Das heißt, er ist tatsächlich der Weg zu unserem himmlischen Vater. Denn wie alt seid ihr? Seid ihr alle schon 14? Ja. Mit 14 weiß man schon sehr viel, aber man weiß noch nicht, wo ein das Leben hinführt und in was für Tiefen man auch im Leben geführt wird. Und darum ist es wichtig, sich auch darauf vorzubereiten. Denn es kann passieren, dass tatsächlich wir manch ein finsteres, manch ein tiefes Tal durchschreiten müssen, indem wir, wenn wir auf uns selbst gestellt wären, tatsächlich verloren wären. Das haben wir in unserer Familie schon erlebt. Das haben viele bei uns in der Gemeinde erlebt, dass man durch Dinge hindurch muss, die man alleine nicht tragen kann. Ja? Das ist, mag man sich gar nicht so vor Augen malen, wenn man 14 Jahre alt ist. Was ist denn das Schlimmste, was einem menschlich in diesem Leben widerfahren kann, passieren kann?
Wenn jemand Geliebtes stirbt oder so?
Genau, der Tod. Und ganz besonders, wenn jemand stirbt, den man lieb hat. Ja? Ich glaube, das ist manchmal schwerer, wenn man einen lieben Menschen verliert, als wenn man selber sterben muss. Genau. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, Hendrik, dass du einmal oder wir einmal sterben müssen? 100%, wenn Christus vorher nicht wiederkommt. Genau. Also wenn Christus vorher nicht wiederkommt, ist es tatsächlich etwas, was jeder Mensch von uns einmal erleiden muss. Ein Tal, wo jeder Mensch von uns durch muss. Ja. Und das Erstaunliche ist, jetzt sagt der Psalmbeter, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ja, und wir haben diesen Tod vor Augen, fürchte ich kein Unglück. Ja, fürchte ich kein Unglück. Ich muss mich nicht fürchten. Warum muss ich mich nicht fürchten? Weil Gott selbst es zuspricht, fürchte dich nicht. Unzählige Mal in der Bibel sagt er, fürchte dich nicht. Und Johanna, du hast einen Vers gelernt, der auch so beginnt. Jesaja 43, Vers 1.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Ja, wie schön, wenn man in so einem Tal ist und diese Worte hören darf. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, vom ewigen Tod erlöst, aus aller Not. Du bist mein, du gehörst zu mir und du bleibst bei mir und ich helfe dir hindurch. Und ganz klar ausgedrückt im Neuen Testament lesen wir das und hören wir das. Johannes 3, Vers 16, Johanna. Also hat Gott die Welt geliebt.
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Und dann geht der Vers weiter. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und da wissen wir, das ist der, der für uns gestorben ist, der uns erlöst hat und der den Weg durch das Tal frei gemacht hat. Henrik, ich glaube, du hast es nicht extra gelernt, aber du hattest es früher mal gelernt. Versuch das mal, oder wir helfen dir. Versuch es mal zusammenzukriegen. Du kannst deine Sachen so gut, wir müssen ein paar ungelernte Sachen abfragen. Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt.
Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jetzt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt guck mal hin, wenn Christus bei uns ist, selbst wenn das Tal finster ist, dann passiert Folgendes. Mit ihm muss noch das finsterste Tal hell werden, denn er ist das Licht der Welt. Er ist unser Licht. Und er ist uns durch den Tod vorangegangen, sodass der Tod keine Macht mehr hat. Und das heißt, der hat ja nicht nur in der Krippe gelegen, Johanna, wo man sich schon wundern muss, dass der allmächtige Gott in die Krippe passt, der hat sich auch ins Grab gelegt. Und der sagt, ich bin bei dir. Und wenn wir uns einmal ins Grab legen, auch dann gelten noch seine Worte uns, ich bin bei dir, durch den Tod hindurch. Wir hängen durch die Taufe, ne, noch im Tod an ihm dran. Wir sind ja in seinen Tod getauft und wir dürfen gewiss sein, wie er auferstanden ist, so wird er auch uns mit sich führen in das ewige Leben, in das himmlische Licht und Gottes Herrlichkeit hinein. Wir sind noch auf dem Weg und auf diesem Weg stärkt uns unser Gott. Welcher Vers passt denn hierzu? Was seht ihr hier?
Ein Altar.
Ein Altar, das war ein Werbefoto, den kann man kaufen, habe ich gefunden. Ein Altar, und wie passt der zum Psalm 23? Können wir mal dir da oben fragen, wie passt der Altar zum Psalm 23? Genau, ein Tisch, und zwar im Angesicht meiner Feinde. Wo hat denn Jesus im Angesicht der Feinde für wen einen Tisch bereitet?
Gründonnerstag für seine Jünger, und der Feind war Judas, der ihn verraten würde.
Genau, und die Feinde sind tatsächlich gekommen, nämlich unmittelbar nach der Einsetzung des Abendmahls sind sie ja in den Garten Gethsemane gegangen. Jesus hat gebetet. Und dann kamen sie, ne, die ihn gefangen genommen haben. Das heißt, Jesus bereitet seinen Jüngern einen Tisch tatsächlich im Angesicht seiner Feinde. Und womit hat er den Tisch gedeckt? Was feiern wir auf dem Tisch?
Brot und Wein.
Genau, Brot und Wein sehen wir. Und wie heißt die Feier? Das heilige
Abendmahl.
Das heilige Abendmahl, genau. Und auch das wollen wir uns noch einmal anschauen. Was ist denn das Sakrament des Altars, Emma?
Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Unter Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken, von Christus selbst eingesetzt.
Genau, das hast du auch gelernt, Johanna, oder? Sag nochmal auf, dass wir genau hören.
Es ist der wahre Leib unseren Herrn Jesus Christus. Unter Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken, von Christus selbst eingesetzt.
Genau. Das heißt, wir sehen Brot, wir sehen Wein und wissen doch, weil Christus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Deshalb wissen wir im Glauben, dass wir tatsächlich auch sein Leib und sein Blut empfangen, nämlich das, was er am am Kreuz dann tatsächlich für uns hingegeben hat. Das, was er am Kreuz gegeben hat, geopfert hat, das teilt er uns aus, um uns zu stärken. Ja, Johanna, jetzt gleich nochmal, wo steht denn das geschrieben? Wie sind denn diese Einsetzungsworte? Die kennst du. Fang mal an mit dem ersten Teil. Unser Herr Jesus Christus.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Immer weiter.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis.
Ja, vielen Dank. Wenn wir das Heilige Abendmahl feiern, dann kommen zwei Verse ganz dicht zusammen. Und um beide geht es in der Konfirmation. Und zwar, wie ist der letzte Vers nochmal, der letzte Satz vom Psalm 23?
Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Jawohl. Ich werde im Hause des Herrn bleiben, ne? Das Abendmahl empfangen, bei meinem Herrn Jesus Christus sein. Und der andere Vers, Henrik, war: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, Christus ist mit seinem Leib und Blut da für uns, ist bei uns und wir sind bei ihm, wir bleiben bei ihm. Und das ist das, was ihr in der Konfirmation versprecht. Versprecht ihr in der Konfirmation, Johanna: Ich bin so fromm, ich bin so stark und so fest im Glauben, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich definitiv mein Leben lang bei Gott in der Kirche bleibe?
Ja.
Man würde das gerne, ne? Man würde das gerne. Das ist der Wunsch, ne?
Ja.
Aber was weiß man, dass der eigene Glaube, dass der Hilfe braucht,
ja,
ne? So, und deswegen, das ist das schönste Wissen, was es gibt, dass wir sagen, wir möchten nichts lieber als bei unserem himmlischen Vater bleiben, als bei unserem Heiland Jesus Christus bleiben, der uns erlöst hat. Und wir wissen, dass wir das nicht können von uns aus. Wir wissen auch noch nicht, wo das Leben lang geht. Aber darum bitten wir unseren Gott um seinen Segen und der wird euch zugesprochen. Und wir bitten ihn darum, dass er euch stärkt im Heiligen Abendmahl und das wird euch ausgeteilt. Und wer weiß, dass er tatsächlich darauf angewiesen ist, der findet diesen Weg immer wieder Sonntag für Sonntag hin zu Gott, hin zu seinem Wort, wo es uns verkündigt wird. Ob es hier in der Kirche ist, ob es später bei euch einmal in einer anderen Kirche ist, an einem anderen Ort. Aber dass ihr diesen Weg findet hin zu dem, der euch lieb hat und der euren Glauben stärkt und der euch wirklich alles dazu austeilt, was ihr nötig habt. Eben wie er gesagt hat, dass er uns so auf einer grünen Aue weiden wird, dass uns tatsächlich nichts fehlen wird, nichts mangeln wird. Ja, da gehören wir also alle hin. Und du hast gesagt, du möchtest dort bleiben. Hier, ich habe euch alle dazu gemalt. Emma, Hendrik und Johanna. Genau. Ihr gehört mit um den Altar, denn wir alle, die wir den Leib Christi empfangen, sind oder werden ein Leib. Das heißt, ihr gehört mit dazu zur Gemeinde Gottes und sollt in dieser Gemeinde leben, sollt füreinander da sein, sollt die anderen im Blick haben und ihr dürft auch wissen, dass die anderen für euch da sind. Ich sage immer, es gibt niemanden auf der Welt, mit dem man fester verbunden ist, als diejenigen, mit denen man zusammen am Heiligen Abendmahl kniet und das Heilige Abendmahl empfängt. Da werden wir zu einer ganz festen, zu einer ganz engen Gemeinde zusammengefügt. Ja, und darauf können wir uns verlassen. Und das macht uns fröhlich. Und weil es so schön ist, Johanna, wiederhole noch einmal, was das heißt, wenn man zum Schluss das Amen sprechen darf.
Dass ich soll gewiss sein, solche Bitten sind dem Vater im Himmel angenehm und erhöret. Denn er selbst hat uns geboten, also zu beten und verheißen, dass er uns will erhören. Amen, Amen. Das heißt, Ja, so soll es geschehen.
Und so kehren wir zurück zu dem Anfangsbild. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und darauf sprechen wir Amen. Und wir verlassen uns darauf. Und es ist eine große Freude, dass ihr nun auch den Segen Gottes und ganz besonders das heilige Abendmahl empfangen sollt bei eurer Konfirmation. Und dazu wünschen wir euch alles Gute und Gottes Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.